Die FPÖ liegt stabil über 30%. Die Alternative für Deutschland überholt die Grünen. Der Aufstieg des Rechtspopulismus scheint nicht aufzuhalten zu sein. Und das bedeutet wilde Zeiten für Spitzel und die staatliche Strategie der Spannung. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei einer wichtigen Warnung in Form einer Audioanalyse an alle Leute, die irgendwie organisiert im rechten Lager tätig sind. Die Strategie der Spannung ist ein Begriff, der ein beliebtes Konzept bezeichnet, nachdem Staaten oder geheimdienstliche fremde Akteure durch gezielte Beförderung von Terrorismus oder sogar Ausübung von Terroranschlägen das politische Klima aufheizen, oppositionelle Bewegungen in die Militanz und den Terror hineintreiben, um damit staatliche Repressionsmaßnahmen gegen diese Bewegungen zu legitimieren. Es gibt dafür viele Nachweise. Einiges an diesen Theorien wird auch als Verschwörungstheorie diffamiert. Und es war nicht zuletzt Dr. Daniele Ganser, der anhand der Operation Gladio einiges davon nachgewiesen hat. Nachgewiesenermaßen gibt es zum Beispiel beim amerikanischen Weather Underground, einer linksterroristischen Gruppe, aber auch bei den letzten Generationen der RAF Verstrickungen mit Geheimdiensten. Und auch bei rechtsterroristischen Anschlägen häufen sich die Indizien dafür, dass, Stichwort NSU, hier Geheimdienste mitgewirkt haben könnten. Es ist oft schwierig, die Ermittlungstaktik und die Überwachung der Geheimdienste vom direkten Einfluss der Geheimdienste zu trennen. Ich will aber, bevor ich eine Abwehrmaßnahme gegen diese gefährliche Strategie der Spannung hier erkläre und ein Szenario, wie das abläuft oder ablaufen kann, darlege, erklären, wie der Staat das Ganze rechtfertigt und was das staatliche Interesse daran ist, diese Strategie gegen rechts anzuwenden. Der Staat legitimiert die Terrorisierung von politisch radikalen Bewegungen, ähnlich wie das in beliebten TikTok-Videos Freundinnen tun, die ihren Freunden oder Verlobten oder manchmal sogar Ehemännern Venusfallen schicken. Sprich, sie überreden irgendeine Frau, die das vielleicht sogar als Dienstleistung anbietet, ihren Partner anzuschreiben auf Instagram, TikTok und Snapchat mit anzüglichen Nachrichten und Fotos. Und dann sieht man im Video, ob jetzt echt oder gestellt, wie dann die beiden Mädels beobachten, ob der Freund helden- und tugendhaft sich verweigert oder ob er darauf eingeht, um sich vielleicht eine Option aufzuhalten, geschmeichelt und überwältigt von diesem Angebot. Und das rechtfertigen dann diese Mädels dahingehend, indem sie sagen, ja, durch die Gelegenheit schafft Diebe, können sie ihn testen und erst in der Gelegenheit zeigt sich ja die proklamierte Treue. Und wenn der in so einer Gelegenheit, die hier zwar nur gefaked ist, aber theoretisch echt sein könnte, bereits so reagiert, dann ist das nicht wert und man verlässt ihn. Kann man darüber debattieren. Und ähnlich debattieren Geheimdienste und Staaten, die sagen, naja, wenn wir dort mit unseren Lockspitzeln die Leute zu Militanz und Terrorismus aufrufen, Anschlagpläne verbreiten, ihnen Waffenkäufe anbieten, ihnen Sprengstoff beschaffen, mitreden und mitarbeiten und mitmachen bei derartigen Coups und Gruppen, dann testen wir ja nur, ob die anderen Leute, die keine Spitzel sind, aber das Gros der Gruppe ausmachen, theoretisch bereit dazu werden. Wir stoppen das Ganze ja, bevor es stattfindet, und indem wir das Ganze befeuern, loten wir aus, wie weit diese Gruppen gehen würden, wenn es jemanden gäbe, der sie dazu animiert. Und ihr merkt schon, wie hier die Grenze verschwimmt zwischen bloßem Austesten und Abklappern von Gefahren und einer echten staatlichen Terrorisierung einer Gruppe, also das Hineintreiben einer Gruppe in den Terrorismus. So legitimiert der Staat das. Jetzt das Interesse daran, das politische Interesse, diese große, breite, neurechte, patriotische Bewegung, bestehend aus rechtspopulistischen Parteien, aus der Gegenöffentlichkeit, den Aktionsbewegungen, Theoriebildung und Gegenkultur, ist eine große Gefahr für die derzeitigen Machthaber und ihre herrschende Ideologie, ihre ideologischen Staatsapparate, ihre politische Macht, nicht zuletzt ihre Geldmittel. Und diese Bewegung kann man am besten zerstören, indem man sie reduziert auf das, was es vorher gab, nämlich eine extremistische altrechte Szene. die ideologisch einem nicht mehrheitsfähigen, nicht hegemoniefähigen NS, altrechten Symbolfetischen anhängt und strategisch einem selbstzerstörerischen und verwerflichen Terrorismus und Extremismus anhängt. Das war nicht bei allen alten Rechten so, aber in alten Rechten war das oft so der Fluchtpunkt des strategischen Horizonts, die Wehrsportgruppe und die Turner-Tagebücher. Beides also, eine ideologische altrechte Radikalität in Bild und Sprache und eine strategische Militanz sind Dinge, die von staatlicher Seite zu fördern sind im rechten Lager, auf Kosten neurechter Strategie, nämlich der Reconquista und neurechter Weltanschauung, also identitärer Weltanschauung. Denn wenn diese genannten negativen Prinzipien im rechten Lager dominant werden, hat man perfekte Auflage, um sie zu desavouieren mit Chatleaks und Nazi-Skandalen hinter den Kulissen und ebenfalls regelmäßig die Möglichkeit, mit Reichsbürger-Razzien und Auffliegen von Terrorzellen sie juristisch zu schädigen, finanziell zu schädigen und auszuschalten und sie damit auch nochmal moralisch zu schädigen und einen Rufschaden zu verursachen. Man kann also regelmäßige brutale Repressionsschläge legitimieren, wenn man in einer kontrollierten Sprengung das große rechtspopulistische Potenzial terrorisiert. Das ist die größte Gefahr. Das Potenzial, das Personal dazu besteht, wissen wir spätestens seit einer Recherche, zu der ich auch ein kleines Video gemacht habe, über nämlich die unzähligen Telegram-Spitzeln und V-Leute, die vom Verfassungsschutz mit Maskenbildnern und Beratern und einem ganzen Team ausgestattet nichts anderes tun, als rechte Telegram-Gruppen bevölkern und dort, ich zitiere, szenetypische Straftaten, also Gedankenstraftaten begehen, um Vertrauen zu erwecken. Also verbotene Symbole posten, verbotene historische Thesen vertreten, verbotene Aussagen tätigen, damit man dann denkt, naja, die sind so radikal, die können, die müssen ja echt und wahr sein. Damit natürlich aber auch das Klima anheizen und damit, wie ich bereits gesagt habe, eine Terrorisierung und eine Extremisierung und einen Trend hin zu alter Rechter und Militanz in diesen Gruppen zu bewirken. Das Witzige ist, es kann sogar sein, dass ganz viele von diesen Telegram-Spitzeln gar nicht wissen, dass der andere ein Telegram-Spitzel ist und sich gegenseitig in einer Gruppe mit, keine Ahnung, 10 V-Leuten und 2 verwirrten Incels ja, gegenseitig hochjatzen. Das ist wirklich schon vorgekommen. Es gibt da Fälle, die natürlich auch nicht ganz bestätigt sind, weil Staaten sowas gerne unter den Tisch kehren. Aber es gibt ja glaubhafte Erzählungen von Fällen in Amerika, wo dann Feds, sogenannte Feds, also Federal Agents, sich zusammengefunden haben und so eine Terrorgruppe gegründet haben. Am Ende flog die Gruppe auf und es kam heraus, dass bis auf 2 Rednecks alle Agenten waren, die halt von verschiedenen Zweigen, in Amerika gibt es auch Konkurrenz zwischen CIA und FBI, die an verschiedenen Zweigen als Undercover-Agenten gearbeitet haben. Und natürlich wird das möglichst geheim gehalten, derartige Undercover-Agenten, V-Leute, damit die nicht auffliegen. Sowas kann also durchaus mal vorkommen. Und wir wollen jetzt hier überlegen, anhand eines kurzen Schilderung, wie man sich am besten dagegen wehren kann. Man kann sich nicht endgültig dagegen wehren. Ich werde es auch gleich merken, dass vieles außerhalb des Bereichs des Einflusses von politischen Führungsfiguren und politischer Organisation bleibt. Man kann aber gewisse Risikomaßnahmen treffen. Ich vergleiche diese V-Mann-Spitzeltätigkeit, deren Ziel es ist, die Bewegung zu sprengen durch altrechte oder militante Ideologie. Ich vergleiche das mit Schimmel. Man kann Schimmel nie ganz verhindern, aber man kann durch Licht und Sauberkeit und Trockenheit und regelmäßiges Putzen eine Atmosphäre schaffen, in der sich Schimmel schlecht ausbreiten kann, wenn immer wieder rasch entfernt werden kann. Wie würde so ein V-Mann vorgehen? Nehmen wir irgendeine lokale Bürgerbewegung als Beispiel. Könnt ihr aber auch eine Aktionsgruppe, eine avantgardistische wie die IB oder eine AfD-Sektion einsetzen. Er nimmt Kontakt auf. Er hat vorher eine Identität sich zurechtgezimmert, gemeinsam mit den Psychologen, Beratern der Polizei, die Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als Menschen zu täuschen und zu manipulieren. Das ist deren täglich Brot. Schaut euch mein Video an zu den Telegram-Spitzeln und zu diesem Interview mit einer Telegram-Agentin. Die erfinden wirklich eigene Identitäten. Und mit so einer gut konstruierten eigenen Identität nimmt diese Person erst einmal digital Kontakt auf und sagt, ja, sie arbeitet gerade in der Gegend, studiert hier, ist interessiert, war vorher schon hier und da, hat vielleicht auch ein Foto, das sie als Selfie aufgenommen hat mit einem AfD-Politiker oder mit einem rechten Influencer, kann ja auf jeder Demo jeder machen zum Beweis, dass man eben rechts ist und jetzt würde man sich gerne mal treffen. Und ja, viele normale Treffen kommen ganz genauso zustande, das kann man kaum auseinanderhalten. Dann kommt es zu einem Treffen, eine Kontaktaufnahme, die Person wird Teil der Bewegung und verhält sich zuerst einmal lange Zeit ruhig, sprich, sie bereitet keine Probleme, sie arbeitet unauffällig und entspannt mit, wird zu einer wichtigen Stütze, nicht zu viel, nicht zu wenig, um nicht auffällig zu sein, sozial angenehm, Schritt für Schritt gibt sie immer mehr Informationen über privates Umfeld preis, Persönliches, geht mit den Leuten vielleicht mal essen, knüpft Freundschaften, aber der Spitzel hat einen Plan. Und der Plan lautet, eine militante Zelle, eine Nazi-Zelle in der neurechten Bewegung aufzubauen. Das heißt, von Anfang an sieht sich die Person ganz genau um. Wie wird gesprochen? Wer hat vielleicht psychische Probleme? Gibt es Leute, die dort zur Militanz oder zu altrechten Denken neigen? Haben sie T-Shirts an? Hören sie die Musik? Machen sie manchmal Witze? Und sobald solche Leute auftauchen oder wenn es solche Leute gibt, klettet sich der Spitzel an sie wie eine Klette. Er spricht mit ihnen im Vertrauen, er lädt sie auf ein Bier ein, nach dem Standtisch, nach der Demo, nach dem Infotisch und sagt ihnen, ja, er sieht das eigentlich genauso und eigentlich ist das alles ein Schatz, was die da erzählen, da die Leiter über Distanzierung, die sind doch auch nur Distanzaritis und das ist auch peinlich und in Wirklichkeit wissen wir eh, worum es geht und man tauscht sich so aus und man berauscht sich gegenseitig an der eigenen ideologischen Radikalität. Es kommen noch ein paar andere Leute dazu und so entsteht ein Freundeskreis. Ein sozialer Kreis, der eine Bewegung in der Bewegung darstellt, der einen gewissen Gegenpol darstellt zu dem vorgegebenen neurechten Denken und der nicht militanten, nicht extremistischen Leitstrategie in dieser Bewegung. Und das ist für die Führung der Bewegung kaum kontrollierbar. Denn nach wie vor ist der Spitzel zuverlässig, freundlich, wenn man auf das anspricht, dass man mit diesen Leuten sich trifft auf ein Bier, sagt er, ja, man versteht sich halt gut und man hängt halt gemeinsam ab. Es wird kein offener Widerspruch geäußert. Und jede Kritik an diesem Verhalten würde als überzogen wirken. Dazu hat er bereits eine Basis an guten Freunden geschaffen, die ihn ähnlich sehen. Und auch bei denen hält er sich mit übertriebener Kritik oder irgendwelchen Umsturz- und Putschplänen in der Gruppe vollkommen zurück. Es sei denn, er bekommt einen Befehl von oben, die Gruppe zu spalten. Ab dem Moment wäre er bereits in der Lage, in der Gruppe durch ideologische Debatten, die Leitung ist nicht radikal und nicht hart genug, die Leitung macht hier in der Frage einen Kompromiss und wir erreichen nicht genug, wir tun zu wenig, wir müssen härter werden etc. pp. Sehr, sehr einfach hier in jeder politisch-idealistischen Gruppe eine kleine Revolte zu starten. Sprich, auf Anweisung könnte er ab diesem Punkt die Gruppe, wenn er will, bereits sprengen und in ein gewisses Chaos stürzen. Das tut er aber nicht, er wartet weiter ab und er baut diesen Kreis aus. Ab einer gewissen Größe des Kreises und vielleicht auch ein paar überzeugten Gruppen geht es weiter. Er geht mit den Leuten auf eine zweitägige Wanderung. Er macht mit ihnen einen Wochenendtrip in ein billiges osteuropäisches Land, wo man sich ansauft und noch näher kommt. Er beginnt mit ihnen Hobbys zu entwickeln. Er geht mit ihnen Paintball spielen. Er geht mit ihnen, keine Ahnung, Fahrrad fahren. Aber versucht dabei auch immer stärker Militanz einzubringen. Bei dem Typus, den er sich herausgesucht hat, ist es nicht schwierig. Im rechten Lager ist Waffenfetisch und Militanz weit verbreitet. Er erzählt den Leuten von seiner Waffenbesitzkarte, seinen legalen Waffen, die er hat. Er zeigt ihnen die legalen Waffen. Er geht mit ihnen zu Silvester im Wald mit der Schrottflinte schießen. Er lädt sie auf Schießstände ein. Er hilft ihnen dabei, auch einen Waffenpass zu machen. Er besorgt ihnen legale Waffen und geht mit ihnen, wie ich bereits gesagt habe, Paintball spielen. Kurz, er verbreitet einen gewissen Kult der Militanz. Er schickt ihnen Bilder von rechten Milizen und anderen radikaleren rechten Gruppen, deren Videos, die eigentlich viel schneidiger und besser drauf sind, irgendwelchen hooligen NS-Ultra-Schlägertruppen verbreitet die und verbreitet damit einen Kult der Gewalt und der Militanz, dieses Fetisch in seiner eigenen Gruppe. Bereits jetzt ist eine Tretmine und ist eine geheime ein geheimer Sprengsatz in die Gruppe implementiert, der gezündet werden könnte. Bereits jetzt gibt es in dem eigenen Gruppenchat und den Privatchats zwischen dem Spitzel und diesen Leuten genügend Aussagen und genügend Anmerkungen, Bilder, Memes, Videos, die sich geschickt wurden, die eine extremistische Terrorzelle, zumindest von der Bild-Zeitung, ja, darstellbar werden lassen und aufgrund eines Anlassverdachts, nämlich durch seine Chats, kann es zu einer Razzia kommen, bei der mehrere Waffen beschlagnahmt werden, zusammen mit irgendwelchen Telegram-Nachrichten durchaus möglich. Wenn man ein bisschen mehr braucht, dann beginnt er radikaler zu werden. Er spricht mit den Leuten von Anschlagsplänen, Entführungsplänen, militanten Gedanken, dabei immer so weit vorgehend, wie diese Leute das noch akzeptieren würden. Und selbst wenn sie nicht zustimmen, postet er irgendwann einen Plan und eine Idee in die Chatgruppe. Einen Tag später kommt es zu einer Razzia, zu einer Anklage. Und in der Chatgruppe findet man dann Anschlags- und Terrorpläne, halt geschrieben von diesem V-Mann und Spitzel. Das kriegt aber keiner mit. Der sagt dann aus, vor Gericht wird geständig, kommt in ein Zeugenschutzprogramm und er wird nie wieder gesehen. Überhaupt kein Problem. Häufig vorgekommen und das verliert sich dann eine Woche später irgendwo im Dunkel der Geschichte. Diese Person ist meistens nicht bekannt und keine öffentlich auftretende Person, weil es ihrer Arbeit widerspricht. Ich packe jetzt ein, also ich hoffe, das Piepsen stört euch nicht. Ich bin gerade am Ziel meiner Fahrt. Meine Audioanalyse nehme ich in meinem Auto auf und ich bin auch schon bald am Ende mit meiner Audioanalyse, denn der krasseste Modus dieser Strategie der Spannung ist, wenn es tatsächlich um eine konkrete Anschlagsplanung, ja vielleicht sogar eine Anschlagsdurchführung gehen soll, das kommt meiner Meinung nach, so ich das Phänomen erforscht habe, in den seltensten Fällen vor. Und ob wirklich Staaten und staatliche Dienste dann Anschläge in der Form durchführen, darüber kann gestritten werden, weil wenn das rauskäme, würde es eben für die involvierten Agenten, für den Staat viel zu viel Probleme bedeuten. Und bereits in dem Anbahnungs- und Versuchsstadium, das ich gerade vorbeschrieben habe, kann man Gruppen sehr leicht zerschlagen und in die Luft jagen. Beispiel Reichsbürger. Auch da ist meiner Meinung nach unklar, wie viel von diesen Plänen und Konzepten jetzt wirklich von V-Männern ausgearbeitet oder inspiriert wurde. Von diesen angeblichen Plänen und Konzepten muss ich hinzufügen. Aber hier ist die Frage, ob vielleicht irgendwann mal diesem V-Mann ein psychisch labiler junger Mann in die Hände gerät. Und das ist durchaus möglich, dass im rechten Lager solche Leute aufschlagen. Meistens werden die in gut funktionierenden neurechten Gruppen aber rasch erkannt und ausgeschieden, wenn man merkt, dass sie verrückte Freaks sind und dass sie eben für politische Arbeit nicht geeignet, ja sogar schädlich sind. Der V-Mann aber heftet sich an denen. Und selbst wenn der dann aus der Gruppe rausfliegt, es kann sogar sein, dass er ihn von der Gruppe isoliert, dass er ihn besser unter Kontrolle hat, dann groomt er ihn. Das heißt, er richtet ihn quasi ab. Er wird, wenn dieser junge Mann, was sehr häufig vorkommt, keinen guten Vater oder gar keinen Vater im Leben hat, sein Vaterersatz oder sein bester Freund. Er redet ihm ein, dass was Besonderes sei. Er verbringt unglaublich viel Zeit mit ihm. Der Vorteil des V-Manns, er kann den anderen Gruppenmitgliedern ein guter Freund sein. Er hilft ihnen beim Umzug, er kümmert sich um ihre Probleme, er borgt ihnen Geld, er ist für sie da, weil er hat die Zeit. Er wird nur dafür bezahlt, diese sozialen Beziehungen aufzubauen, während die tatsächlichen Aktivisten und Leiter dieser Bürgerbewegungsgruppe nicht die Zeit haben, weswegen dann viele der Ansicht sind, naja, die anderen, die reden nur und wollen von mir dies und jenes, wollen mich vielleicht sogar zensieren, ja, wenn ich dies oder jenes sage, aber der war für mich da, der hilft mir, das ist ein echter Kamerad und der ist auch viel radikaler und ideologisch idealistischer. So kann der V-Mann sich in eine sehr gute und luxuriöse Position versetzen und insbesondere, wenn er einen derartigen labilen jungen Mann gefunden hat, dann kann es sein, dass er beginnt, ihn auf einen Anschlag vorzubereiten. Auch hier trifft man sich dann im Privaten, irgendwo in Mitternacht im Regensturm oder nach 5 Flaschen Bier irgendwo bei einer Wanderung oder einer Wohnung in intensiven emotionalen Momenten und tauscht dann geheime Pläne aus, die man habe. Bereits das ermöglicht eine Razzia, einen Terrorprozess, wenn man hier im Anbahnungsstadium angelangt sein könnte. Und irgendwann drückt vielleicht wirklich der V-Mann diesem jungen Mann eine Waffe in die Hand oder sagt, dass er mit ihm gemeinsam Waffen und Sprengstoff kaufen möchte. Der Verkäufer ist dann ein V-Mann, sie werden festgenommen und die Tat fliegt auf. Auch bei islamischen Gruppen und islamischen mutmaßlich Terroristen gibt es bereits viele solcher Fälle. Da könnte man im Einzelnen auch drauf eingehen, anhand derer man sehen kann, wie Staaten diese Strategie der Spannung anwenden. Die Strategie der Spannung ist also eine große Gefahr. Es muss gar nicht so sehr im terroristisch-militanten, strategischen Bereich angelegt sein. Es kann auch im ideologisch-weltanschaulichen Bereich mit altrechten Memes, Begriffen, Ideen unglaublicher Schaden angerichtet werden für die AfD, die FPÖ, die IB, die Freien Sachsen, Pegida etc. Und ich hoffe, euch mit dieser Audioanalyse ein bisschen das Bewusstsein dafür geschärft zu haben. Was kann man dagegen tun? Man kann eine klare, harte und auch unverzeihliche Atmosphäre der Gewaltlosigkeit und der Kritik an der altrechten Ideologie und der symbolischen Fetische durchhalten. Sprich, Wenn jemand entsprechende Witze macht, entsprechende Begriffe verwendet und Symbole verwendet, ist er entweder ein Volltrottel oder ein V-Mann. Und dann redet man mit ihm und wenn er sich das sagen lässt und damit aufhört, also mit militanten Aussagen, mit Bildern von Waffen und Sturmhauben, mit allem, was in die Richtung von Militanz und Terror geht, Videos von irgendwelchen rechten Milizen und Gruppen, jede Form von altrechter Symbolik etc., wenn er damit aufhört und es versteht, dass das Ganze, dass sich damit zum Werkzeug des Systems macht, zur Sprengung des echten identitären Potenzials, dass die einzige Chance ist, den Bevölkerungsaustausch aufzuhalten und unser Volk zu retten, dann ist es gut. Wenn er damit nicht aufhört, ist er entweder ein unrettbarer Idiot oder ein V-Mann, der nicht aufhören kann, weil er dafür bezahlt wird und einen Auftrag auszuführen hat. Indem man hier unerbittlich ist, tut man vielleicht auch ein paar Idioten Unrecht, die sich einfach nicht von ideologischen Fetischen trennen können und einfach keine Impulskontrolle haben und hin und wieder cholerisch in Gewaltfantasien ausbrechen. Diese Leute sind aber meiner Meinung nach nicht fähig, in einer echten politischen Arbeit mitzumachen. Die können vielleicht zu Demos gehen und die AfD wählen, aber in einer politischen Organisations- und Aufbauarbeit haben sie nichts verloren, weil sie offene Flanken für die Repression darstellen. Wenn man das hart durchzieht, das ist nicht immer leicht, das durchzuziehen, dann schafft man genau das Klima, in dem sich so ein V-Mann schlecht verankern kann, weil er durch seine Aussagen auffällt. Und dazu gehört auch genau diese Audioanalyse, diese Kenntnis, möglichst weit zu verbreiten im rechten Lager, um zu verstehen, was die Strategie der Spannung ist, wie sie legitimiert wird, was das strategische Ziel eines repressiven Staatsapparats ist bei der Anwendung der Strategie der Spannung und wie man sich im rechten Lager dagegen wehren kann. Denn das schafft ein Bewusstsein, dass Leute auch, wenn solche V-Leute reinkommen und mit diesem miesen Spiel, das ich vorher geschildert habe, beginnen, diese sofort auffallen und aus der Gruppe in einem Reaktion wie ein Immunsystem im Körper ausgeschieden werden. Damit schafft man keine Gewissheit. Es ist nicht hundertprozentig möglich, sich dagegen zu wehren. Aber man macht es sehr, sehr schwierig, glaubwürdige Reichsbürgerputsche etc. zu inszenieren. Ich hoffe daher, dass ihr das verinnerlicht und dass ihr das allen schickt, die selber in politischen Bewegungen und Organisationen tätig sind. Und bin schon sehr gespannt auf die Kommentare, ob nämlich auch unter dieser Audioanalyse auch ein paar Idioten und V-Leute sagen, dass das Spaltung, Distanzeritis und falsch und feige wäre, ohne irgendwie nur auf den strategischen Hintergrund einzugehen. In dem Sinne danke ich euch fürs Zuhören und bitte um breite Teilung dieser Audioanalyse. Verabschiede mich bei euch und sage auf Wiederhören.